Loben und preisen, das ist unser Geschäft. Halleluja. Lass uns aufstehen und diesen Abend im Namen des Herrn Jesus beginnen. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt anfangen dürfen, dich zu loben, zu preisen, dich anzubeten, deinen Namen anzurufen. Jesus, der Name, der über alle Namen ist und in keinem anderen Namen heil ist, als in diesem Namen Jesus. Wir wollen Jesus groß machen heute. Hilf uns, Heiliger Geist. Amen.
Abend im Heiligtum. Du darfst sein Angesicht schauen. Du darfst auf seine Stimme hören. Und der Herr, der Allmächtige, will dich berühren, gerade jetzt. In Gott. Und du darfst ihm sagen, was dich bewegt, wo dir der Schuh drückt, was dir fehlt und wo du den Segen Gottes brauchst. Heute Abend sind Segenstage. Und es ist ein Segenstag, ein ganz besonderer Tag für uns alle als Volk Gottes. Der Herr will uns begegnen. Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Ich denke, dass Gott uns heute Abend segnet. Wir sind ja alles Freunde Gottes. Hier treffen sich Freunde Gottes in der Nazareth-Kirchstraße 51. Freunde Gottes, Freunde Jesu, Kinder Gottes und Kinder des Herrn. Heute Abend, mein Thema ist, Gott kümmert sich um seine Leute. Für uns ein ganz besonderer Tag. Wir sind 20 Jahre in Berlin. Ich bin 39 Jahre verheiratet. Amen. Wir haben 4 Kinder und 10 Enkelkinder. So sind wir, haben uns vermehrt. Wir haben, meine Frau und ich, wir haben beide angefangen, früh angefangen. Und das ist daraus geworden. Wir wollen Gott danken heute, aber ganz besonders. Okay, ich möchte euch einladen für morgen früh. Morgen früh haben wir auch Abendmahl. Und das Thema wird morgen früh sein, Ergebnisse des Segens. Wir wollen mal zusammen addieren, was Gott alles getan und was Gott alles gewirkt hat und feststellen, wie gut doch der Herr ist. Es ist gut, dem Herrn zu vertrauen. Wir werden diesen Sonntag nicht Erntedank feiern, sondern erst nächsten Sonntag. Also wenn du zu Hause Gemüse hast, Kohlrabi oder Kartoffeln oder was weiß ich, bei euch in Russland Kartoschka. So, also du kannst diese Sachen mitbringen, wir wollen hier vorne einen Altar bauen, das machen wir immer von Zeit zu Zeit. So, ich möchte euch dazu herzlich einladen. Dann abends, also nicht diesen Sonntag ist Erntedank, sondern nächsten Sonntag, diesen Sonntag haben wir Abendmahl. So, dann wird zu viel des Guten. Und dann Sonntagabend, jetzt diesen Sonntagabend abends um 19 Uhr wird das Thema sein, nachdem wir die Ergebnisse des Segens kennen und wissen, was der Segen alles bewirkt hat, wollen wir genießen. Wir möchten nicht nur also hören, sondern genießen. Und genießen ist sich freuen, in die Hände klatschen, hüpfen und tanzen, jubeln und jauchzen und alles so, was dazu gehört. Heute Abend werde ich über den persönlichen Gott sprechen. Und ich habe all diese Abende, wenn du ein bisschen aufgepasst hast und diejenigen, die da waren, da mitbekommen, ich lasse auch ein bisschen was Persönliches reinfließen. Das werde ich auch heute versuchen. Was Gott alles so in unserem Leben getan hat und wie Gott sich um einen kümmert. Wir sind Kinder Gottes und Gott hat uns nicht vergessen. Am Mittwoch, ich möchte euch für Mittwoch einladen, da wird das Thema sein um 16 Uhr, also Mittwoch jetzt ganz normal wieder, 16 Uhr, Kompromisse zahlen sich nicht aus. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Das ist eine große Wahrheit, die möchte ich verkündigen. Dann am Mittwoch, den 24. und Donnerstag, den 25. September, da haben wir Don Pieper hier und ich möchte euch jetzt schon bitten, nehmt Zettel mit, wir haben ein paar Zettel vorbereitet, so grüne Zettel, da steht drauf, ein Toter, also Achtung, ein Toter spricht zu uns und dieser Tote ist Don Pieper. So ein kleines Zettelchen, verteilt sie, bringt es und das Volk, die Geschichte von Don Pieper ist kurz hier skizziert, dann auf der Rückseite Hinweis schon auf die Heilungsversammlungen mit Billy Smith. Und ja, noch ein paar andere Sachen. Nehmt diese Zettel mit und bringt das unter das Volk. Die nützen hier mir nichts. Also die müssen unter die Leute gebracht werden. Einladungen, Bekanntmachungen müssen unter die Leute gebracht werden. Und ganz besonders zu der Sache mit Don Pieper. Ich glaube, viele Leute interessieren sich über das Leben nach dem Tod. Bevor sie einen Schmarrn lesen von Kübler-Ross und sonst andere, sollen sie was Vernünftiges hören. Und wo einer wirklich tot war, Don Pieper ist Pastor der Assemblies of God in den USA. Ordinierter Pastor, auch Prediger, Prediger des Evangelium. Und ich denke, dass hier viele Menschen kommen werden. Und wir möchten für diese Tage besonders auch beten. So, das als Bekanntmachung. Da stehen auch dann noch ein paar andere Termine. Wir haben dann hier ein Glaubensseminar mit mit Dr. Kate Jenkins aus Nottingham, England, da wo der Robin Hood kommt. Aus Nottingham ist er und wird hier, ist auf der Durchreise, ist nur Montag und Montag den 5. und Montag, Sonntag den 5. abends und Montag den 6. Oktober. Und dann haben wir Stentons hier und da möchte ich auch darauf hinweisen, also das sind so die Themen. Und am kommenden Freitag, wenn Gott Gnade schenkt, werde ich über das Thema sprechen, Russland marschiert zum Krieg auf. Und das ist wirklich wahr. Jetzt gestern oder heute in den Nachrichten kam, dass Russland sogar jetzt an der Grenze zu Polen Raketen aufstellt. Also wir sind schon in der Zeit sehr weit voraus. Russland und die Grenze zu Polen, das ist Königsberg. Also das ist gar nicht so weit weg von hier. 8 Stunden Autofahrt und du bist in Königsberg. Und da werden, das ist ja russische Enklave. Und dann stellt der Putin jetzt Raketen auf. Also du siehst, das, was Gott mir gezeigt hat, was ich euch diese Tage gesagt habe, wird reell. Es wird ernst. Wenn wir nicht aufwachen, es wird noch einiges passieren. Und Russland marschiert auf. Also ich möchte zu diesem Thema einladen, bereite mich auch dann diesbezüglich vor. Ein prophetisches Thema ist es. Ich habe lange Zeit nicht geglaubt, dass es wahr ist. Aber es ist doch wahr, Gog und Magog, Russland. Und wir sehen das, was mit Georgien war. Auch heute in den Pressenachrichten war es drin. Ich sage es nur, dass Sie wisst, wir sitzen auf dem Pulverfass, wir sitzen alle auf dem Vulkan und wir merken das nicht, dass es wirklich heiß ist und dass das schon raucht und dampft. Und der Russe ist, oder Russland ist ganz bewusst nach Georgien einmarschiert, weil Israel wollte von Georgien aus Iran angreifen und hat diese Basen zerstört. Das habe ich in den Nachrichten gehört. Also das heißt also, du siehst, also wir sind mittendrin in Kriegsvorbereitungen. Also Deutschland wacht auf. Oder erwachet, oder wie man auch immer ist, was ich sagen möchte. Aber wir sind voll Gottes, Gott kennt uns, Gott hat uns lieb und wir gehören Gott. Und Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Das hat Gott mir gesagt. Und also wenn ihr euch bei mir, an mir haltet, werdet ihr überleben. Nein, wirklich. Halte dich am Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Also Gott hat mir gesagt, also ich werde nicht zulassen. Also damals die Pershing-Raketen aufgestellt worden sind in Heilbronn und in Deutschland überhaupt. Und ich wohnte direkt unter den Pershing-Raketen und Geschwister, amerikanische Soldaten kamen zu uns, auch ein General kam zu uns in den Gottesdienst, amerikanischer General. Und hat gesagt, Johannes, wenn irgendwo eine Rakete in der Welt hochsteigt, Heilbronn hat nur noch 8 Minuten Zeit zum Leben. Denn es sind genug Raketen damals auf Heilbronn gerichtet gewesen, also diese Erstschlagwaffe. Also du siehst, wie lang wir leben können, 8 Minuten. Und dann, da wirst du nicht mehr viel Zeit haben, dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Heute ist die angenehme Zeit, heute ist der Tag. Das heißt, heute, wenn du die Stimme Gottes hörst, heute. Das alles, weißt du, das ist alles so in Vorbereitung. Das erfährst du erst hinterher, nachdem alles schon vorbei ist, dass von dort aus schon geplant war, Iran anzugreifen. Israel hat geplant, Basen aufzubauen und schon bereits aufgebaut gehabt. Und es wurde durch den Krieg, also jetzt durch den Einmarsch der Russen, zunichte gemacht, dieser Plan vereitelt. Und wir sagen vielleicht, ich sage vielleicht Gott sei Dank, dass wir noch nicht so weit sind, mitten im Krieg. Denn da würde die Gnadenzeit sehr schnell ablaufen. So, wir sind sein Volk und seine Kinder und Gott hat uns bis heute nicht verlassen. Also das darf ich sagen, auch heute, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue und meine Frau und wir beide auf unser Leben zurückschauen. Gott hat uns immer wieder neu bestätigt, neu bewahrt, neu durchgeholfen, neu versorgt mit allem, was wir gebraucht haben. Die Kinder sind aufgewachsen und es ist immer, weißt du, Kinder kriegen ist eine Sache, aber dann die Kinder loslassen und losschicken, in die Welt losschicken und sagen, so jetzt stellt euch auf eigene Füße und bis sie dann einen Beruf haben, bis sie dann einen Partner haben, bis sie dann ein Zuhause haben und so weiter. Das ist also kein leichtes Unternehmen. Familie ist ein ganz großes, schwieriges und kompliziertes Unternehmen und da brauchen wir viel, viel Gnade und wir möchten auch für die Familien beten hin und her. Und heute Morgen ist die Tabea eingeschult worden und ganz blass und ganz aufgeregt mit den Schultüten, aber freut sich jetzt, es ist eine neue Phase beginnt für sie. Und so ist es, man muss Kinder loslassen und da hat der Rektor gesagt, also jetzt, der Lehrer hat es gesagt. Jetzt kommen sie nach Hause und der Lehrer und meine Lehrerin sagt es so und so weiter. Also die Kinder werden den Eltern entzogen ein Stück weit, lernen was Neues, wie auch immer. So, Gott hat uns in all den Jahren, wo wir Gott dienen, in den 40 Jahren, ich kenne meine Frau eigentlich schon 41, 42 Jahre, so lange kenne ich sie und zusammen sind wir also 39 Jahre verheiratet, im 40. Jahr. Gott benutzt uns und ich möchte heute Abend auch sagen, wie Gott einen führt. Ich will so ein bisschen teilnehmen lassen an meinem Leben und in unserem Leben. Wir haben von Gottes Wort bekommen, ich werde nie zulassen und ich werde nicht erlauben, dass der Gerechte nach Brot bettelt. Gott kümmert sich um das Sein, dass wir nicht immer Kuchen bekommen, aber immer das, was wir brauchen und was nötig ist zum Leben. Also, just in time, das ist so diese Botschaft, die Gott diese Woche mir geschenkt hat, just in time, immer im richtigen Augenblick, das Richtige, die richtige Entscheidung, die richtige Handlung, die richtige Reaktion. Manchmal muss man ganz schnell und ganz spontan reagieren, just in time, du hast nicht viel Zeit und du musst dich in kurzer Zeit dich schnell entscheiden. Unser Leben ist ein erfülltes Leben, erfüllt von Höhen und Tiefen, nicht nur von Höhen, so auf dem Olymp, auf der Halleluja, Höhe über Wolken, weit in der Herrlichkeit, nein, wir waren auch tief unten. Wir kennen beides und deshalb können wir in Bass und in ganz hoch singen und ganz tief singen. Unser Leben ist erfüllt von Glück und Leid, Kampf und Sieg, Krankheit und Gesundheit, alles das haben wir hinter uns und vielleicht auch noch vor uns, was weiß ich. Denn als Prediger hat man immer ein Problem. Wenn man Leuten was erzählt, entweder hat man das erlebt oder man wird es noch erleben. Das ist das Komische. So, wir haben das Gute von Gott bekommen und für mich ist auch kein Problem, auch das Schlechte mitzunehmen. Das machen wir so mit links und nehmen auch das Negative, wenn es manchmal da ist. Ich bin nicht zimperlich, meine Frau kennt mich. Also ich habe gelernt, das Leben lässig zu leben und ich möchte euch das, was ich gelernt habe, euch auch ein Stückchen weitergeben. Ich habe gelernt, einfach lässig zu leben. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Gar nicht kompliziert. Gar nicht dramatisch, sie gar nicht groß aufregen, was habe ich jetzt falsch gemacht, was habe ich nicht falsch gemacht, das ist mir vollkommen egal, ob ich falsch oder richtig gemacht habe, ich mache mir keine Gedanken. Gott korrigiert schon und Gott bügelt es aus, wenn ich auch was falsch gemacht hätte und mich falsch entschieden hätte. Gott macht alles zum Besten, Gott dreht es nachher so hin, dass es gut war. Also das ist, was ich von meinem Herrn kennengelernt habe im Himmel. Denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Das ist also diese Philosophie, die ich in meinem Leben entwickelt habe. Ich habe gelernt, groß zu sein und klein zu sein, mit dem Fahrrad zu fahren, mit dem Auto zu fahren oder mit dem Flieger zu fliegen. Ich habe gelernt, zu nehmen und loszulassen, das haben wir gelernt. Als wir hier ausgeschickt worden sind nach Berlin, der Prediger damals, der uns aussandte, der hat gesagt, Johannes und Heidemi, in Stuttgart, da habt ihr eure Lehrjahre gemacht. Also die Lehrzeit 3 Jahre. Und weißt du, die Lehrzeit ist, man muss Dreck putzen und man muss aufräumen und man muss also nur Äußerlichkeiten machen. Dann in Heilbronn, da habt ihr Gesellenjahre gemacht und Berlin, das war unsere Aussendung nach Berlin, dort werdet ihr eure Meisterprüfung machen. Und jetzt sind wir 20 Jahre dabei bei der Meisterprüfung. Das ist also kompliziert, die ganze Geschichte. Also die Meisterprüfung zu machen. In all den Jahren waren wir immer dort und das, was Gott wollte, wo Gott segnete, also ich kann das mit einem guten Gewissen sagen, ich war immer dort, wo Gott wirkte. Ich habe eines in meinem Leben gelernt, immer mit der Welle mitzuschwimmen. Jesus People, charismatische Bewegung, Gemeindegründung und so alles, was so miteinander dazugehört, immer mit der jeweiligen Welle, immer was dran war, wo Gott gerade segnet. Ich will nirgendwo dort sein, wo Gott nicht segnet. Also ich werde Plätze meiden, ich werde sofort stoppen und ich habe eines gelernt in meinem Leben, immer dann, wenn es der Höhepunkt war, aufhören, Schluss. Denn man sollte mit dem Essen aufhören, was am besten schmeckt. Und genauso, wenn Gott einen segnet, da sollte man aufhören und nicht erst jetzt weitermachen, denn nachher wird der Segen vermatscht und verdorben, immer so mit der Welle mitschwimmen. Also ich habe von Gott gelernt, das ist meine Lehre, meine Lektionen, die ich gelernt habe, aufzuhören, bevor es abwärts geht wieder, bevor es stagniert. Und das war auch so in den Jesus-People-Bewegungen. Das habe ich plötzlich gemerkt, die Zeit ist rum. Und jetzt artet es aus, was auch die Medien alles gemacht haben. Also man war sehr viel in Medien, fast jeden Tag. Irgendwo die Jesus-People zu der Zeit, wir waren überall in sämtliche Kirchen eingeladen und durften unser Zeugnis geben. Das war eine aufregende Zeit, einetwegen. Aber dann hat man irgendwo gemerkt, nein, jetzt wird das missbraucht, die Sache. Auch später mit dieser charismatischen Gemeindeerneuerung oder Bewegung, auch da, es war eine Zeit, da waren alle Türen offen, aber dann haben die Bischöfe und die Pastoren und die Organisatoren Kontrolle übernommen. Das muss man alles kanalisieren. Da ist eine unglückliche Sache mal passiert in Wien von der charismatischen Gemeinde an der katholischen Seite. Da sind 300 Leute plötzlich aus der katholischen Kirche ausgetreten. Und dann haben die Bischöfe gesagt, stopp. Jetzt muss man das alles kanalisieren. Und wo die Menschen anfingen zu kanalisieren, hat auch der Heilige Geist aufgehört zu wirken. So, und immer im richtigen Augenblick aufzuhören, das ist so wichtig im Leben. Und zwar mitten auf dem Höhepunkt sollte man aufhören. 14 Jahre waren wir in der Kirche, in der Neuen Nazareth-Kirche und haben dort mit der Ruine rumgeschlagen. Ich habe euch gestern kurz was gesagt. Wir haben dort herrliche Stunden gehabt. Aber dann, als die Steine vom Turm fielen und als die Kirche gesperrt werden musste und so weiter und wir die Nebeneingänge benutzten, wir hatten so eine gesegnete Evangelisation mit einem amerikanischen Bruder. Und mitten der Evangelisation konnten wir die Kirche nicht mehr benutzen, weil es einfach zu problematisch, zu gefährlich war sogar, lebensgefährlich war, die Kirche zu betreten. So, und dann, ja, dann haben wir die Seitentüren benutzt, aber das ist kein Dauerzustand gewesen. Aber da hat Gott uns gezeigt, jetzt ist der Augenblick raus. Und wir sind raus in diesem Moment, als ich merkte, wir kriegen keine Gelder für die Renovierung, das Denkmalamt und die Stiftung hat nichts Geld, die Amerikaner haben auch kein Geld und niemand hat Geld und das wird zu einem Klotz. Und ich bin so froh, dass Gott uns da rausgeholt hat, mittendrin. Wir haben die Kirche frisch renoviert gehabt. Das war vielleicht ein Jahr nach der Renovierung. Frisch renoviert und so weiter. Und weißt du, das ist Gott, wie Gott manchmal führt, so, wenn es am besten läuft, raus. Dann kannst du sagen, ich habe eine gute Sache zurückgelassen. Und keine Ruine. Jetzt nachher dringt nachher Wasser rein. Das habe ich schon vorher gemerkt, nachdem wir schon beinahe fertig waren mit dem Malen. Du, die Feuchtigkeit von draußen, die Risse, die da sind, von der Wetterseite her. Aber Gott hat uns rechtzeitig, als das alles schön und herrlich war und wunderbar war, und raus. So führt Gott, so sorgt Gott für seine Kinder. Gott holt dich immer im richtigen Augenblick raus. Egal was es ist, denk da dran. Was ich hier predige, ich benutze nur Beispiele, damit du für dich persönlich das auch irgendwo umsetzen kannst. Und das war ein Jahr, bevor wir auszogen, dass das alles so passierte. Gott hat uns in ein Gesicht gezeigt, meiner Frau auch damals, dass wir auf der anderen Straßenseite sein werden und so weiter. Die Feuchtigkeit wird da sein und es wird eine Ruine werden und wir sollen ausziehen. Und ich wollte nicht so wie dieser Hausmeister von nebenan, von der evangelischen Kirche, er an Krebs sterben. Hab ich gedacht, nee. Und Gott bewahrt uns vor Krebs. Gott bewahrt uns von Krebs. Und er arbeitet just in time. Just in time. In Wort Gottes heißt es, der Herr hat uns versprochen, das hat er mir versprochen und das gebe ich euch weiter. Das verspricht er, das was er mir sagt, sagt er euch auch. Und das was er, wie er mit euch umgeht, geht er auch mit mir um. Und umgekehrt. Also wir sind Geschwister, wir sind ein Leib. Denn wenn einer freut sich, freuen sich alle und wenn einer leidet, leiden alle. Wenn es einem gut geht, geht es allen gut, wenn es einem schlecht geht, geht es allen schlecht. So, aber Gott sorgt, dass wir rechtzeitig evakuiert werden. Das war für uns eine Evakuierung, ein Auszug, wie Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Gott hat uns neue Türen aufgemacht und er hat mir damals gesagt, ich will euch mit meinen Augen leiten und ich will dich nicht vergessen und versäumen. Und bis heute hat er uns durchgetragen, auch hier jetzt, wir sind schon eine ganze Weile. Und das ist die Führung Gottes. Just in time, so ist der Herr. Er weidet uns auf einer grünen Aue. Er leitet uns zum frischen Wasser, das macht er. Psalm 34, Vers 20. Wer dem Herrn vertraut, und das ist so das Summa summarum unser Leben, und der Prediger, der uns getraut hat, hat so einen komischen Text gewählt, ich sage komisch. Weißt du, das ist wie ein Orakel manchmal. Man nimmt es an oder man nimmt es nicht an. Ich habe es nicht angenommen, bis ich kapiert habe, dass es noch was anderes gibt, dass es an der Übersetzung vielfach hängt. Weißt du, du darfst nicht immer denken, das ist Wort Gottes, was Martin Luther übersetzt hat oder was die Übersetzung sagt. Du, was ich gelernt habe in meinem Leben, verschiedene Übersetzungen nebeneinander stellen, das ist schon eine halbe Predigt, verschiedene Übersetzungen. Und dann lernst du denn, du kannst ein Ding, zum Beispiel das Wort Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe, gibt es 28 verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Also, dann kannst das Passende raussuchen. Und so war es auch bei mir, die mit Tränen, oder bei uns, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Oh, 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 oh. Habe ich zu meiner Frau gesagt, wir werden eine Zeit des Heulens haben. Oder wir werden gesegnet, wenn wir so richtig plärren können. Ich hätte kein Problem. Mein Urgroßvater, der war ja so slawischen Einschlag. Meine Oma hat mir erzählt, wenn der Opa gepredigt hat, die gesegnete Predigt war, wenn er die Bibel auswenden konnte. Also die slawischen Menschen weinen sehr tief und sind schnell berührt und schnell ergriffen und so weiter. Das wäre vielleicht für mich kein Problem gewesen, aber ich wollte es nicht. Ich will ein optimistischer, zuversichtlicher, fröhlicher, lustiger Mensch sein. Und dann schreibt er mir ein Stammbuch, die mit Tränen sehen wird und mit Freuden ernten. Aber jetzt hoch mal diesen Text an, diese Bibelstellen, die ich noch lesen möchte mit euch. Psalm 34. Wer dem Herrn vertraut, und wir haben dem Herrn vertraut 40 Jahre lang, oder jetzt auch die letzten 20 Jahre hier in Berlin, der geht durch viele Nöte. Wer dem Herrn vertraut. Also ich glaube an Gott. Wenn du das sagst, der geht durch viele Nöte. Hast du das richtig gehört? Aber aus allem befreit ihn der Herr. Der geht durch viele Nöte, aber aus allem befreit ihn der Herr. Er bewahrt ihn so unversehrt, dass man ihm keinen Knochen brechen darf. Also du kommst mit Schrammen und Brüch, also Kratzer, und du kannst beten, lieber Gott, lass die Flucht so geschehen, dass es nicht am Sabbat passiert und nicht im Winter, dass es glimpflich abgeht. Und du darfst Gott um eine glimpfliche Führung in deinem Leben bitten, also man darf ihm nicht die Knochen brechen. Dann Vers 7 vorneweg. Hier steht einer, der um Hilfe rief. Also schau mich an, schau meine Frau an und dann siehst du uns beide und kannst an uns beide ein Beispiel nehmen und wir stehen als Zeugen da. Da musst du nicht irgendwo irgendeine Biografie irgendwo anders lesen. Schau uns an und dann weißt Bescheid. Hier Vers 7, Psalm 34, Vers 7. Hier steht einer, der um Hilfe rief. Der Herr hat ihn erhört und ihn aus jeder Bedrängnis gerettet. Uns sind Bedrängnisse oder Nöte nicht erspart geblieben. Aber ich darf eines sagen, Gott kümmert sich um seine Leute. Gott lässt die Seine nicht, er sorgt dafür, dass uns kein Knochen gebrochen wird. Alles andere kann kommen, aber der Knochen darf nicht gebrochen werden. Gott hat die Welt nicht nur gemacht, sondern er kümmert sich um die Welt und er hat dich und mich erwählt, so, und er kümmert sich auch um dich und mich und wir sind seine Kinder. Und nichts geschieht durch Zufall oder Schicksal. Für mich persönlich ist Zufall nur ein Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben möchte. Zufall. Schicksal. Er kümmert sich um uns. Der Vater im Himmel hat sogar die Haare auf meinem Kopf gezählt. Und auf deinem auch. Jede Gebetserhörung wird sie von Gott bekommen, wenn wir bitten und diese Hilfe erfahren. Er geht durch viele Nöte und der Herr befreit ihn. Als der Elende rief, hat der Herr ihn befreit. Die Bibel lehrt uns, dass wir von Anfang an von ihm gewollt sind, von Anfang an von ihm geplant sind, von Anfang an von ihm bestimmt sind. Und ich glaube ganz strikt an Vorherbestimmung. Da gab es beim Theologiestudium einen sehr großen Streit zwischen mir und meinen Lehrern. Und ich habe gesagt, ich glaube an eine Vorherbestimmung. In meinem Leben ist alles bestimmt vom Vater im Himmel. Es ist kein Zufall. Ich glaube nicht an Zufall und ich glaube nicht an Schicksal. Ich glaube an Führung Gottes, an Leitung Gottes. Gewiss, ich kann Nein sagen, aber wenn ich Nein sage, dann zahle ich Lehrgeld. Dann muss ich Umwege gehen und dann wird alles neu berechnet, wie bei diesen ganzen Navigatoren. Wird eine neue Berechnung, gibt es dann. Und dann muss ich, ja, es gibt immer wieder neue Berechnung in unserem Leben. So, Gott stillt alle unsere Bedürfnisse und zwar immer just in time. Nichts geschieht aus Zufall, denn euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles bedürft. Und alles, selbst wenn ich alle Entscheidungen treffe, weil Gott hat keinen Raum und keine Zeit, bei ihm ist alles Ewigkeit, der übersieht alles. So deshalb kann er sagen, gut Johannes, bei dir wird das und das passieren und das passieren und so weiter, weil er schon alles sieht, wie ich mich entscheide. Deshalb, ich glaube also ganz strikt, es ist alles geplant, weil er schon gesehen hat, noch bevor ich war, noch bevor ich geboren wurde, hat er schon alles erkannt und meine Höhen und meine Tiefen gesehen und meine Sturheit gesehen und meinen Leichtsinn gesehen. Er hat alles gesehen und er hat gesagt, so wird es nacheinander passieren, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und so läuft dieses Programm Gottes ab. Ich bin ein Teil des Programms Gottes. Und ich lebe auch so und ich nehme auch mein Leben so aus der Hand Gottes. Gott lässt die Seine nicht untergehen. Hier, dass die Knochen gebrochen werden. Ich denke nur an Jona. Guck mal, der Mann war Gott nicht gehorsam. Und die Frage ist, bist du schon Gott immer gehorsam gewesen? Hast du Gott immer gehorcht oder bist du ihm auch so wie der Jona aus der Schule gelaufen? Wie oft sind wir Gott aus der Schule gelaufen? Was macht der liebe Gott? In just in time steht ein Fisch mit dem Maul aufgerissen und wartet, bis der Jonah kommt. Just in time. Da schickt der Herr doch diesen großen Fisch und das muss schon ein Riese sein, vielleicht war das Moby Dick. Und hat ihn einfach verschlungen und dann genau an dem Ort rausgebracht oder wieder ausgespuckt und Bauchschmerzen gekriegt, wo Jonah wieder weitergehen konnte. Gott bringt uns also an dem Punkt, wo er uns haben will. Und wir haben dann ein Zeugnis. Weißt du, auch Wege, wo wir Gott nicht ganz gehorsam waren und Gott davongelaufen sind, wir denken, man, das ist ein großer Fehler. Du kannst gar keine Fehler machen. Auch die Fehler sind von Gott mit einkalkuliert und mit eingeplant. Und ich sage dir eine Wahrheit, weil viele Gotteskinder damit große Probleme haben. Was, wenn ich Gott nicht gehorche? Gott, denn Jonah wäre nie Jonah gewesen und nie Jonah geworden. Und die Leute in Ninive hätten ihn überhaupt nicht das Zeugnis abgenommen. Aber er konnte erzählen, Leute, ich bin Gott weggelaufen, ich habe nicht auf Gottes Stimme gehört, ich habe die andere Richtung eingeschlagen und Gott hat mich in einen Fisch von einem Fisch verschlingen lassen und Gott hat mich nach Jaffe gebracht und ich muss Gott gehorchen, sonst geht es mir schlecht. Wehe mir. Und so weiter. Und Leute, Ninive wird untergehen, 40 Tage habt ihr noch Zeit. Und nach 3 Tagen taten alle Buße. Das war der erfolgreichste Evangelist aller Zeiten wahrscheinlich. Die ganze Stadt, sogar das Vieh, musste fasten und beten und dergleichen. Also das war ein gewaltiger Prediger, aber ohne der Erfahrung, dass er jetzt gleich sofort, ich gehorche dem Herrn und gehe dem Herrn und gehe nach Ninive. Wenn er das gemacht hätte, sein Zeugnis wäre nur ein Dreiviertel oder ein halbes oder nur ein Viertelzeugnis. Er hätte nicht diese Substanz. Also Gott erlaubt Fehler, damit unser Leben Gewicht bekommt und damit unser Leben eine Biografie hat oder einen Inhalt hat. Denk an Jonah also, wie Gott manchmal führt. Gott ist der Herr aller Dinge. Wenn wir so Titus Kapitel 3 aufschlagen oder lesen wollen, Vers 4 bis Vers 7, ich lese es nicht, ich habe noch so viele andere Bibelstellen, die sehr gut sind, aber ich sage es euch nur, ihr könnt es nachlesen zu Hause, Gott hat alles unter Kontrolle, Gott hat die Zügel fest in der Hand und ihm entgeht nichts nach Titus 3, Vers 4 und 7. Gott ist selbst Mensch geworden und die heilsame und heilende Gnade Gottes ist uns erschienen. Gott selbst hat also die Grenzen durchbrochen aus der Ewigkeit, kam zu uns, hat uns lieb, obwohl wir es nicht verdient haben, ist er doch zu uns gekommen. Und dann fand er noch am Kreuz so ein tragisches Ende, die Liebe Gottes, dass Jesus dort gekreuzigt wurde. Er sprang für uns ins Feuer, der Herr. Er stieg hinab an den untersten Örter der Hölle und er scheute kein Opfer. Und Gott bringt für dich und mich als sein Kind gewaltige Opfer. Er gibt seinen Sohn, er gibt seinen Geist, er gibt alles und vernichtet sogar Königreiche, wirft alles in eine Waagschale, um dich und mich zu retten. Deshalb, du bist Gott sehr wichtig. Und du fragst dich manchmal, warum passiert das alles so um mich herum? Weil du Gott sehr wichtig bist. Gott hat ein großes, starkes Interesse an deinem Leben. Und du denkst, jetzt habe ich mich aufgegeben, jetzt bin ich verloren. Aber in dem Augenblick erlebst du wieder ganz neu die Liebe Gottes. Und er kommt plötzlich dir entgegen, der Herr. Denn er ist es, der die Wege bahnt und ebnet in deinem Leben. Und Gott kommt dir immer in jeder Situation entgegen. Da war er auch schon mal da. Alles, was du durchmachst und denkst jetzt, oh, mein Gott, was ist das alles? Da war er schon da. Jesus, wenn du deine Geschichte anguckst, geboren in einer Garage, als Kind, lediges Kind, Vater, Stiefvater und all diese Dinge, was Jesus also war, also seine ganze Geschichte, seine ganze Biografie, ein Wanderprediger, vom Volk nicht angenommen, abgelehnt und Jesus lebte mit Ablehnung. Und so praktisch, wenn du irgendwo in deinem Leben Ablehnung erlebst, dann kannst du sagen, ich identifiziere mich mit dem Herrn Jesus. Er hat das alles schon durchgemacht. Er hat schon alles erlebt. Er war schon überall dort, wo ich hinkomme. Warum hat er das getan? Weil er dich liebt. Gottes Handeln kommt aus der Ewigkeit, nicht erst jetzt. Oder weil du dich bekehrt hast oder weil du fromm geworden bist. Ich bin Gott dankbar, dass ich diesen Glauben haben darf. Nicht erst seit meiner Bekehrung, sondern noch im Mutterleib, noch von Anfang an, ehe ich geboren worden bin. Vor Grundlegung der Welt hat Gott dich und mich und uns erwählt. Wir sind Kinder Gottes schon gewollt vom Herrn. Wir waren nur nicht bekehrt. Wir sind Gott weggelaufen und Gott hat uns erlaubt, wie den verlorenen Jungen dort zu Schweine zu gehen und so weiter. Und er wusste ganz genau, der hält dort nicht aus. Der ist ganz was anderes gewöhnt, der ist für was anderes bestimmt. Der ist für Kuchen und Schnitzel und für feste Speise und nicht für Schweinefraß. Das ist nicht sein Lebensstil und sein Lebenselement. Und er wird früher oder später darauf zurückkommen, mein Vater hat Brot die Fülle. Und du hast etwas in dir, etwas Göttliches, eine Sehnsucht nach dem Himmel, nach dem Paradies, nach der Erlösung. Und deshalb, Gott weiß es, also diesen Appetit hat er. Und der muss zurückkommen, der wird zurückkommen. Dem bleibt nichts anderes übrig. Deshalb, ich habe keine Sorge für Menschen, die vielleicht ein Stück weit verloren gehen oder für uns als Religiöse verloren gehen. Der Vater lief dem Jungen entgegen, wenn du es so im Lukas Kapitel 15 das nachliest, lesen willst, Vers 11 und so weiter. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals, küsste ihn und zu seinen Knechten sagte gleich und sofort, hol schnell das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm deinen Fingerring an die Hand und zieht ihm Schuhe an, bringt ein Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Das ist Gott. Und er hat schon alles vorbereitet, hat auf den Jungen gewartet. Jeden Tag. Und immer wieder rausgeguckt, kommt er oder kommt er nicht. Und du wirst von Gott erwartet. Du wirst von Gott erwartet an dem Platz, wo er dich haben möchte, als Tagelöhner, als Mitarbeiter. Und der ältere Sohn verstand es nicht. Aber das ist nicht dein Problem, dass Menschen dich nicht verstehen. Dass Menschen dich nicht verstehen, ist nicht dein Problem, sondern das Problem vom Vater. Und dann kommt der Vater und sagt, Junge, guck mal her, dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden und so weiter. Ich freue mich, dass er da ist. Der Vater überzeugt und der Vater bringt die Menschen, die Brüder zusammen. Der Vater ist es, der zuredet, dem einen wie dem anderen. Und Gott erklärt uns, dass das so sein musste. Dein jüngerer Bruder musste diesen Weg gehen. Das Schöne dabei ist, ich weiß oft nicht den Weg, als wir mal in Finnland, Helsinki waren, obwohl die Schiffe jeden Tag einmal den Hafen anfahren, aber jedes Mal, wenn da so ein Schiff in den Hafen in Helsinki reinfährt und es ist sehr schmal, da muss ein Lotse an Bord steigen und muss das Schiff durch diese Enge in den Hafen hineinführen. Und so ist auch heute, Gott steigt in unser Leben hinein und er steigt als Lotse, kommt an Bord und er sagt, ich bring dich durch diese Enge. Ich bring dich durch diese Enge, ich bring dich durch diese Gefahr und du musst mir vertrauen, selbst wenn du noch so ein guter Kapitän bist, du musst mir vertrauen, selbst wenn du noch so oft diesen Weg gefahren bist, du musst mir vertrauen, ich muss an Bord werden. Was passiert, bin ich verantwortlich. Und wenn in deinem Leben mal was schief geht, und das ist jetzt meine Entdeckung, die ich gemacht habe, dann bin nicht ich verantwortlich, sondern ich mache Gott verantwortlich, weil er in meinem Leben ist. Christus in uns. Und wenn Christus in deinem Leben ist, kannst du immer sagen, Gott, warum hast du das zugelassen? Weißt du, ich habe eines in meinem Leben gelernt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen, dieses Hiobswort. Und du kannst immer Gott verantwortlich machen, Gott, du hast es zugelassen und jetzt guck mal, dass du das Ding gerade kriegst und gerade bügelst. Und der Herr hat zugelassen und der Herr kann es auch wegnehmen. Der Herr hat die Israeliten in der Verbannung geführt und er kann auch sie wieder zurückführen. Also du musst Gott eine Chance geben, wenn er an Bord in deinem Leben als Lotse gegangen ist, wenn er die Führung übernommen hat, wenn er die Kontrolle übernommen hat, wenn er die Herrschaft in deinem Leben übernommen hat, dann bitte vertraue ihm, dass er sorgt. Und Gott, und hier dieser Schreiber sagt, ja, er wird dafür sorgen, dass mir keine Knochen gebrochen werden. Und er wird seine Engel senden. Du bist Gott sehr wichtig, dass er sogar Engel für dich schickt und ein paar Engel reserviert. Du bist Gott wichtiger als alle Religionen, als alle Kulte und alles drumherum auf dieser ganzen Erde. Nur wegen dir macht er so viel. Wegen dir. In Römer Kapitel 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, und es besteht kein Zweifel, dass Gott nicht für uns ist, im Neuen Testament, seitdem Jesus Christus gekommen ist und sein Leben für uns gelassen hat, gibt es für mich keinen Zweifel. Seitdem der Heilige Geist in dieser Welt ist, seit 2000 Jahren, gibt es für mich keinen Zweifel. Gott ist für uns. Und ich muss nicht die Knöpfe abzählen. Ist er? Ja. Doch, der ist es. Aber Gott, viele Gotteskinder machen, die sind nicht sicher. Du darfst wirklich sicher sein, Gott ist für uns. Und du liebst ihn. Der Teufel möchte nur nicht, dass du das glaubst. Und niemand, wenn du mit Gott wandelst und mit Gott lebst, Josua 1, Vers 8 und 9, und solange du mit Gott lebst und mit Gott wandelst, Gott lieb hast, ehrlich und aufrichtig bist und gottesfürchtig bist, niemand wird dir widerstehen können dein Leben lang und du wirst immer Erfolg haben. Das ist Geheimnis. Du wirst immer Erfolg haben, egal was kommt. Gott steht an deiner Seite, selbst wenn alle gegen dich stehen Und selbst wenn dein Fleisch sagt nein, oder dein Gedanken, dein Verstand, dein Gefühl sagt alles Mögliche, und der spinnt manchmal dein Gefühl. Das kannst du ihm mal kündigen und mal rausschmeißen, mal durchputzen oder mal entstauben. Weißt du, der sagt dir alles Mögliche und so weiter. Du musst sagen, ich weiß es, ich habe in der Bibel schwarz auf weiß, und nimm das die Stelle und sag, Herr, guck mal, Teufel, lies mal, hier steht schwarz auf weiß, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ich habe manchmal mit dem Teufel diskutiert und manche Leute haben da komische Gefühle. Ich habe nichts gegen den Teufel und der Teufel hat nur was gegen mich. Der möchte nicht, dass ich glücklich bin, dass ich das Ziel erreiche. Und sage, hör mal, mein Freund, lies mal hier nach. Hier steht schwarz auf weiß, steht in deiner Bibel genau das Gleiche wie bei mir. Und das schon seit ewigen Zeiten, noch vor Grundlegung der Welt. Es steht geschrieben, ist Gott für uns. Kannst du machen, was du willst. Kannst mir nicht schaden. Ich lasse den Teufel vorlesen. Und selber die Bibel lesen. Denn weißt du, es steht geschrieben. So kommt er zum Herrn Jesus. Und du kannst sagen, mein Freund, es steht geschrieben. Wiederum steht es geschrieben. Du brauchst dieses Rema-Wort. Dann kannst du den Feind wirklich ganz gut in die Flucht schlagen. Gott ist der Kontrolleur aller Dinge in deinem Leben. Ich weiß, für mich ist Gott zuständig. Ich habe ihm alles unterstellt. Ich habe gesagt, Herr, übernimm du das Steuerrad, lenke du das Auto, ich bin daneben. Setz mich hin und lass mich chauffieren von dir. Lass dich von Gott chauffieren. Euer Vater im Himmel weiß, was du bedarfst und was du brauchst. Er kümmert sich um seine Kinder. Und er will immer das Beste. Bringt das beste Kleid, das Mastkalb, und bringt ihm Schuhe, gibt ihm einen schönen Ring. Gott hat schon alles vorgesorgt. Es muss nur gebracht werden. Es muss nur geholt werden, wo auch immer das ist. Ich werde noch etwas sagen, da wirst du dich wahrscheinlich erschrecken und nicht glauben, aber du wirst es daher vielleicht verstehen. Gott lässt sogar den Teufel für uns arbeiten. Puh, hast du das? Du hast richtig gehört. Den Teufel lässt Gott für uns arbeiten. Der Teufel ist ein gefallener Engel und er ist der Fürst dieser Welt und er muss den Kindern Gottes dienen. Und zwar im Auftrag Gottes. Du kannst den Teufel nicht fordern, mach das und mach das, aber weißt du, Jesus wurde verraten. Von wem? Vom Judas, der Teufel hat sein Herz erfüllt. Josef, der Patriarch, wurde verkauft von seinen Brüdern nach Ägypten. Wer hat das ins Herz gegeben? Der Teufel. Weißt du, der Teufel muss das tun mit Widerwillen. Wenn er das wüsste, was für Ergebnisse dabei rauskommen, was er anstellt mit seinen Dummheiten, mit seinen Fehlern, weil seine Fehler werden nicht mehr gut gemacht. Seine Sünden werden ihm nicht vergeben. Und deshalb, er löst etwas aus, er löst eine Lawine, wo Gott dann, ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott macht es gut. Und der Teufel gibt den Menschen böse Gedanken für dich, gegen dich, um dich herum. Mach ihm das, lass ihm die Luft raus, durchstich ihm die Reifen. oder mach das und so weiter, oder nimm ihm das weg, oder der kommt als Dieb und Räuber und Lügner. Und Gott benutzt das, die Sünden Satans, denn der muss ja gezüchtet und gestraft werden, benutzt, um daraus was Gutes zu machen für dich. Um die Familie Jakobs zum Beispiel zu retten vor der Hungersnot. Um dann das Herz, das sündige Herz der Brüder, der Brüder Josefs zu offenbaren, was alles noch im Herzen drin ist. Das muss passieren, also müssen Dinge manchmal passieren. Gott lässt es zu, aber Gott wird nicht zulassen, dass du in Schmach und Schande endest. Er holt raus, dass deine Knochen nicht gebrochen werden, dein Rückgrat nicht gebrochen wird. Dass du keine Krebsgeschwüre bekommst deswegen, wegen dieser Probleme, was da einfach da sind. Gott meint es wirklich gut mit dir, hat dich erkannt, noch bevor du ihn erkannt hast. Und er sagt, ich will dein Vater sein. Und durch den Heiligen Geist sagen wir heute Abend, aber lieber Vater. Gott wacht über seine Söhne und Töchter und er weiß, was für sie das Beste ist, auch in der Ausbildung, in der Erziehung. Und der Sohn muss jetzt sagen, Vater, du hast wirklich keinen Fehler gemacht. Mark Twain erzählt einmal von seinem Vater, er sagt, als ich noch ein junger Bursche war, 18-Jähriger, er sagt, der Alte weiß überhaupt nichts. Der hat gar keine Ahnung vom Leben. Dann, als er so 21 war, hat er gesagt, Vati, was würdest du machen? Und dann mit 40 sagt er, ich war so klug und ich wusste, mein Vater hat immer recht gehabt. Aber du musst auch lernen, mein Vater hat recht, mein Vater macht keinen Fehler. Aber wir als Menschen, als junge Christen oder Gläubige überhaupt, der Alte, was will der liebe Gott, der hat gar keine Ahnung vom Leben in dieser Welt. Aber so reagieren wir oft auf Gott. Und deshalb erlaubt Gott, dass wir selber Dummheiten machen, Vergebung bekommen, Heilung bekommen, Wiederherstellung bekommen. Und dann wissen wir, mein Vater hat immer recht gehabt. Also der himmlische Vater weiß, was die Kinder Gottes brauchen. Gott will ein gütiger, vergebender, barmherziger, gnädiger Vater für sein. Und er hat unser Leben bis ins Detail geplant. Das kannst du gar nicht vorstellen. Ein starkes Kennzeichen der Gotteskindschaft ist in Römer 8, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Wenn du vom Heiligen Geist geleitet wirst, in den Fußspuren Gottes gehen darfst, Gott geht den Weg dir voraus und du musst nur in seine Fußspuren gehen. Das ist alles. Nur in seine Fußspuren gehen. Und das habe ich in meinem Leben gelernt, in all diesen Jahren, nur einfach dort sein, wo Gott ist. Nur mit Gott Schritt halten, nicht zu schnell, Jesu geh voran auf der Lebensbahn. Weißt du, das ist gut zu wissen und so weiter. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Das ist also diese Lebensphilosophie, die mein Leben prägt. Also einfach in Gottes Spuren. Und es ist so schön, wenn du so in Russland warst. Heute gibt es keinen Schnee, auch dort kaum mehr noch. Also weißt du, wenn jemand schon ausgetreten hat, so einen Weg, so ausgetrampelt, so Trampelfahrt. Das ist doch so schön zu wissen, dass so in Fußspuren. Welche der Geist Gottes leitet. Und Gott hat uns bis hierher geleitet. Das ist der Grund, warum wir hier sind und Gott dankbar sind. Er hat uns bis nach Berlin geleitet. Plötzlich rief er meine Frau und mich und mit dem Finger so auf der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche diesen hohen Zahn. Herr, erbarm dich uns. Es war ein grauer Novembertag, Smogalarm an diesem Tag, das weiß ich noch wie heute. Gott hat uns geleitet, eine freie, unabhängige Gemeinde zu bauen. Nicht mit Netzwerken und Vernetzungen und Organisationen, nicht abhängig vom Staat und Bevormundung des Staates und so weiter, sondern eine freie Gemeinde, neue Schläuche, neuen Wein. Und hat uns wunderbar auch rausgeführt aus diesen ganzen Netzwerken. Gott kümmert sich nicht nur, dass wir für ihn arbeiten und so weiter, sondern dass wir auch frei sind, dass die Hände frei sind, dass das Herz frei ist, dass die Gedanken frei sind, sodass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Im Psalm 68, Vers 7, Gott gibt den Einsamen ein Heim. Sagst du, was soll das? Ein Einsamen ein Heim. Erst wenn du einsam geworden bist, kriegst du ein Zuhause. Erst wenn du dich von allem gelöst hast, bekommst du ein Zuhause. Erst wenn du die Welt hinter dir gelassen hast, Gott gibt den Einsamen ein Heim, ein Zuhause. Psalm 68, Vers 7. Er ist mit den Einsamen. Gott ist für die, die keinen Helfer mehr haben, der Helfer. Er gibt den Einsamen ein Heim. Bist du schon einsam geworden? Von allen guten Geistern verlassen, von allen Menschen verlassen, von allen Organisationen verlassen oder selber ausgestiegen, sich davon getrennt. Weißt du, Gott will uns einsam machen, damit wir allein für ihn da sind. Einzig und allein für Gott. Das ist die Einsamkeit. Einsamkeit ist nicht nur, dass du ganz allein stehst, nein, Gott will dich haben. Aber das ist genau das wie beim Heiraten. Wenn jemand sich dann verliebt und heiratet, dann musst du alles andere lassen und nur noch für den einen da sein. Und man wird einsam. Die ganzen Freundinnen und Freunde und so weiter. Gott will dich zuerst einmal, bevor ich weiß, wie man das macht. Man muss alle anderen Freunde zuerst mal ausspannen, um dann die Frau zu kriegen. Man muss ausspannen. Und der Herr spannt dich aus, zuerst einmal von der ganzen Freundschaft, Weltfreundschaft, Kirchenfreundschaft, alle möglichen Freundschaften, spannt er dich aus, denn er will dich ganz allein haben. Und so ist, warum viele Gotteskinder das nicht begreifen, was passiert mit mir? Gott spannt dich aus. Und weißt du, was Ausspannen ist? Lass doch den Kauz da und lass doch den Kerl, der ist nicht so gut wie ich und so weiter. Ausspannen und Gott versucht sich zu imponieren, er versucht sich darzustellen, er wirbt um dich, denn er ist ja Brautwerber. Und sagt, und dass du Lust an den Herrn bekommst und sagst, jetzt, ich gehe mit dem Herrn, also ich will nur noch den und keinen anderen mehr auf dieser Welt. Dem Einsamen gibt er ein Heim. Und deshalb, du wunderst dich, warum dich zuerst mal alle verlassen, und das muss zuerst mal passieren, alle müssen dich verlassen, damit du dich allein an Gott binden kannst. Und solange du noch irgendwo eine Freundschaft mit irgendjemand hast und solange dein Herz nicht gereinigt und geheiligt ist und befreit ist von und du nicht ganz und gar einsam geworden bist innerlich, kannst du auch keine glückliche Ehe führen. Du musst alle anderen lassen, alle Liebschaften, alle Verliebtheiten. Und erst, wenn du dich so richtig allein in Gott verliebt hast, dann bist du reif und sagst, Herr, ich habe nur noch dich. Ekklesia, das ist der Name für Gemeinde, heißt herausgerufen. Es sind freie Bürger, freie Menschen. Und für Sklaven war die Ekklesia nicht da, diese griechische Versammlung oder Stadtversammlung oder Verwaltungsversammlung. Die ist nur für Herausgerufene, die wirklich einsam geworden sind. Gott gibt den Einsamen ein Heim. Der Herr bemüht sich sehr um dich auszuspannen. Du hast so viele Verträge, so viele Freundschaften, der ist auch gut und der ist auch noch gut. Weißt du, in dem Moment, wo dir klar geworden ist, niemand ist so gut wie mein Herr, dann bist du reif für den Herrn. Dann beruft er dich und dann sagt er, ich will mich mit dir vermählen. Verstehst du jetzt, was Gott mit uns will und was Gott mit dieser Gemeinde will? Er will eine freie Gemeinde haben, die ihm gehört, die von ihm abhängig ist, die ihm vertraut und die von ihm versorgt wird. Ein persönliches Eigentum. Gott will dich als ein persönliches Eigentum haben. So wie ein Mann, eine Frau und umgekehrt. Wir gehören hier mit dem Herzen dem Herrn. Und entweder gehören wir zu dieser Gemeinde und wir brauchen keinen Mitgliedsausweis. Stück Papier. Weißt du, unser Glaube ist nicht auf Papier gebaut. Unser Glaube ist aufs Herz gebaut. Entweder gehörst du mit dem Herzen dazu oder vergiss es. Das Herz ist das Ausschlaggebende. Die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele und sie hatten nicht einen ganzen Aktenordner Papiere. Geburtsschein, Taufschein, Konfirmationsschein, Trauschein, Beerdigungsschein, lauter Scheine. Und so laut, weil Gott ist kein Beamter, Gott ist Vater und kein Verwalter von irgendwas, sondern nein, Gott will dein Herz haben. Und deshalb sagt Gott, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz und nicht ein Stück Papier. Und die meisten Leute, die gehen nach einem Stück Papier. Ich bin Mitglied dieser Gemeinde. Weißt du, auf diese Mitglieder pfeife ich, wo nur mit dem Papier kommen und sagen, ich bin Mitglied, gehört dein Herz hier. Und da, wo dein Herz ist, wird auch dein Schatz sein. Da bringst du auch deinen Zehnten, dein Opfer, deine Gaben und da bringst du dich auch ein. Nur nebenbei. 5. Mose 33, 12. Eine schöne Stelle. Du wirst, und da gesegnet, werden die Stämme gesegnet. Benjamin wird hier gesegnet, besonders der Stamm Benjamin. Und das ist so, wie wir auch von Gott sagen können über unser persönliches Leben. Du wirst, Benjamin sagt er hier in dem Segensspruch, du wirst zwischen den Schultern Gottes wohnen. Ist das nicht herrlich? Zwischen den Schultern Gottes wohnen. Zwischen den linken und rechten Schulter. Du wirst zwischen den Schultern Gottes wohnen. Das heißt also, du wirst von Gott getragen werden. Also ich möchte den Benjamin-Segen haben, zwischen den Schultern Gottes wohnen. So auf dem Buckel des Herrn getragen sein, getragen werden, von Gott getragen werden, durchgetragen werden. Und das können wir auch hier in den letzten 20 Jahren sagen. Gott hat uns durchgetragen. Gott hat sich um uns gekümmert. Wir waren ein Stück weit so wie der Augapfel Gottes. Und Kinder Gottes sind ein Augapfel Gottes. Wenn du dir bewusst geworden bist, Kind Gottes, ich bin Kind Gottes. Schon wenn du dieses Bewusstsein in deinem Leben erlangt hast, wenn es dir klar geworden ist, nicht ich bin Mitglied einer Kirche, katholisch, evangelisch, freikirchlich, Baptist oder Pfingst oder Methodist oder Heilsarmee, spielt das. Du kannst überall drin sein. Du musst Kind Gottes sein. Bist du Kind Gottes, wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Und hast du dieses Zeugnis des Heiligen Geistes, ich bin Kind Gottes. Mein Name steht im Buch des Lebens, nicht irgendwo in irgendeinem Kirchenbuch oder in einem Verzeichnis. Nein, mein Name steht im Buch des Lebens. Dann wirst du auf den Schultern Gottes getragen. Gott nimmt dich Huckepack. Das ist fantastisch. Huckepack, auf den Schultern. Benjamin, du lebst auf den Schultern Gottes. Du warst der Lieblingssohn natürlich vom Jakob. So, und du bist ein Lieblingskind Gottes. Seine Kinder sind ein Augapfel und Gottes Augapfel. Und du weißt, wenn da eine Fliege reinfliegt, dann gehst du hoch. Und Gott weiß, wo die Kinder Gottes eine Not haben. Und die Bibel sagt, wer euch angreift, greift mich an. Wer euch schadet, schadet mir. Wer euch beleidigt, beleidigt mich. Das könnte ich jetzt noch weiter ausdehnen. Wer euch stört, stört mich. Und so weiter. Wir sind Gottes Augapfel, Gesalbte des Herrn. Und das ist nicht Ordination oder das ist nicht, wenn eine Kirche oder eine Gemeinde jemand einsetzt. Gott muss uns einsetzen, Gott muss uns bestätigen, Gott muss uns salben. Wir müssen also vom Heiligen Geist bestätigt sein und nicht von irgendeiner Organisation. Das ist so wichtig. Und das ist, was wir hier wollen. Wir wollen hier eine freie Gemeinde sein, allein von Gott abhängig sein und von Gott verwaltet werden. Und so weiter. Und dann wirkt der Herr. Wir müssen Gottes Werkzeuge sein, Gottes Berufene. Und dann dienst du ganz anders, wenn du weißt, Gott hat mich da reingestellt. Gott hat mich hierher gerufen. Und durch uns wirkt Gott und hat gewirkt und wirkt weltweit auch durch uns. Und ich erlebe immer wieder, wenn ihr das wollt, könnt ihr gerne auf unsere Homepage gehen. Und dann kannst du auf der englischen Seite, kannst aber auch auf der deutschen Seite auch, wie viele Briefe, also da, ich sammle nur ein paar Briefe, ich sammle nicht alles. Aber wie viele Briefe, Hunderte und so weiter von Briefen, wo Leute schreiben, bedanken sich und sagen, Bruder Matthäus, ich danke für die Ermutigung. Ich korrespondiere mehr mit der englischen Welt als mit der deutschen Welt. Ich weiß nicht warum, aber die englische Welt ist offener für Gott als die deutsche Welt. Leider. Aber wie gesagt, die Offenheit und die Leute bedanken sich und sind glücklich und warten schon, bis ich ihnen ein paar Zeilen schreibe und sage, ich bete für dich. Ich bin nichts Besonderes, aber die Leute glauben, dass ich was Besonderes bin. Und ich bin was Besonderes. Und ich weiß, dass ich was Besonderes bin von Gott aus. Und zwar von Mutterleib an, von Gott berufen, von Gott erwählt, von Gott bestätigt und dass Gott mit mir ist. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte, was uns passiert ist. Und vielleicht kriegst du auch Angst vor uns. Ich sage dir eines, leg dich mit Gesalbte Gottes nicht an. Leg dich mit Gesalbte, wirklich, du kannst mit Pastoren und mit Pfarrer und Priester und so weiter, Bischof und Papst sogar anlegen, das ist nicht das Ausschlaggebende. Leg dich mit Gesalbten Gottes nicht an. Ich habe heute nur so nachgedacht, Gott hat es mir erinnert. Weißt du, ich habe so viel vergessen, man vergisst es so viel in seinem Leben. Unser Vermieter in Stuttgart, der hat uns in eine ganz tiefe Glaubenskrise gestürzt. Und zwar so eine tiefe Glaubenskrise, mich zumindest, dass ich nicht mehr beten konnte, dass ich an der Existenz Gottes gezweifelt habe, dass ich gedacht habe, Gott hat mich nicht lieb, Gott ist nicht für uns und so weiter, Gott kümmert sich nicht um uns. Es ging um eine Kaution. Also wir haben eine neue Wohnung gemietet und wir hatten in der alten Wohnung eine Kaution, damals glaube ich so bei 3.500 bis 4.000 Mark in der Zeit. Und da war nur ein Kratzer an der Tür. Was hat der Kerl gemacht? Das ganze Geld zurückbehalten. Wir haben natürlich das erwartet in der neuen Wohnung. Wir haben also Küche gekauft etc. eingerichtet und die Leute wollten das Geld haben und wir haben mit dem Geld gerechnet. Wir kriegen dieses Geld, aber wir haben nicht gekriegt. Und dann habe ich gesagt, Herr, wo ist deine Gerechtigkeit? Du hast gesagt, ich bin mit euch und wo ist das alles? Und ich habe echt eine Glaubenskrise gehabt, dass ich sogar meinem Vorsteher damals gesagt habe, hör mal, weißt du, ich predige den Leuten, Gott ist gut, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, aber ich kann selber den ganzen Schmarrn nicht glauben. So, das war für mich ganz klar, weil ich von Gott mich betrogen fühlte und was es auch immer war. Und wir haben auch nicht gebetet, meine Frau kann es bestätigen und meine Kinder ließen wieder ein Tischgebet sprechen, weil wir so tief unten waren, nur wegen 4.000 Mark damals, aber für uns war das viel Geld. Weißt du, wir wollten dann Kredit aufnehmen und die Bank sagt, ich sei nicht kreditwürdig, ihr habt ja gar kein Einkommen, von was lebt ihr denn? Wir haben ja vom Glauben gelebt und dem Herrn Jesus und was die Geschwister gegeben haben und so weiter, ihr seid nicht kreditwürdig. Und weißt du, wenn schon die Bank sagt, ihr habt kein Geld, was wollt ihr? Und wir waren wirklich in Not und dann die Leute kommen und die wollen für den Ofen, für den Herd haben und die wollen das haben und wir sind schon umgezogen, wir haben alles abgegeben und wir dachten, wir kriegen das Geld zurück. Und selbst wenn ein Kratzer wäre in der Tür, das wäre, nein, hat alles war so, dann überall noch was gefunden. Es war nicht gerecht, was passierte und wir litten unter dieser Ungerechtigkeit. Und dann passierte Folgendes, dass wir dann nach einer Weile, wir haben diese Krise überwunden, kein Problem, brauche nicht denken, dass ich jetzt von Gott abgefallen bin, aber Gott erlaubt solche Dinge, dass man so seine Lektionen lernt. Gott erlaubt, dass man ganz durch solche Tiefe geht, aber die Knochen werden nicht gebrochen. Das ist also, die Knochen werden nicht gebrochen. Aber man wird also schon ganz hart in die Zange genommen, dass dir schon fast die Luft abgeht und du fast gar nicht mehr glauben kannst. Und dann hat unser Bibelschullehrer, und das ist interessant, wie Gott manchmal so arbeitet, dann hat der plötzlich kriegen wir nach einer Weile, nachdem schon alles vorbei war, kriegen wir einen Brief aus Barbados, Westindien, 15.000 Kilometer weg von Stuttgart. Bruder Matthäus oder lieber Johannes, lieber Heidemi, ich weiß nicht, was euer Problem ist, aber der Heilige Geist hat uns plötzlich aus dem heiteren Himmel uns eine Last gegeben, für euch von dann bis dann zu beten. Und die haben gebetet sogar und gefastet, die Cowards in Barbados, die waren damals dort Missionare und erinnern sich, der Matthäus ist irgendwo in Deutschland und ich bete für sie. Und dieser Brief kommt, nachdem alles vorbei ist und wir waren so froh, dann wussten wir, Gott hat uns doch nicht vergessen. Wir haben geglaubt, Gott hat uns vergessen, aber Gott hat uns doch nicht vergessen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Weißt du, wenn jemand sich an Gesalbte Gottes vergreift, der spielt mit dem Feuer. Dieser Mann, der uns so reingelegt hat, nachdem bei uns alles vorbei war, nachdem wir quitt waren, also nachdem wir glaubensmäßig überstanden haben. Es ist ein Dezembertag, fährt er kurz vor Weihnachten, fährt er über die Neckarbrücke, hat Glatteis ein bisschen und fährt in den Neckar und ertrinkt. Auf der Stelle tot. 40, 45 Jahre alt, zwei Kinder und so weiter. Das war ein Schock. Wir wohnten nicht weit weg von der Neckarbrücke. Und das ist so, weißt du, wenn Gott hilft dir raus und er schickt seine Engel und er erbarmt sich deine und du kommst wieder zurück zum Glauben, du findest den Herrn wieder. Aber dieser Engel ist nicht fertig. Glaub ja nicht, wenn Gott dir geholfen hat. Und ich sage dir die Wahrheit, ich glaube an Engeldienste. Engeldienste ist für mich eine Realität. Und ich glaube an Engeldienste. Wenn der Engel dir hilft, ist noch nicht fertig. Weißt du, wenn der Engel Gottes dir irgendwo geholfen hat, der Engel geht zu dem Verbrecher, der das Verbrechen verursacht hat, der geht zu dem Verbrecher und bringt den Verbrecher ins Wasser und ersauft ihn. Ich kann das biblisch belegen. Die Gemeinde betet für Petrus, der im Gefängnis war, in der Apostelgeschichte. Der Engel des Herrn holt ihn raus, aber der Engel ist nicht fertig, Petrus aus dem Gefängnis rauszuholen. Derselbe Engel geht zum Herodes und macht schnell so einen Besuch noch und lässt ihn platzen. Bauch, das stinkt, das keiner mehr aushalten kann. Und er starb an seinem Hochzeitstag oder Geburtstag oder was das auch war, sein Festtag. Und so weiter. Du siehst also, wenn Gott arbeitet, deshalb sei vorsichtig, wenn du mit Gesalbten dich abgibst. Es ist gefährlich. Aber Gott ist treu, Gott steht zu den Seinen, Gott bringt die Seinen durch, Gott versorgt die Seinen, Gott kümmert sich um die Seinen. Denn die Gemeinde ist und das Volk Gottes und das Werk Gottes ist das Werk Gottes. Und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Die meisten Leute haben keine Ahnung von der Vision, was Gott wirklich vorhat mit seinem Volk, mit seinen Kindern, mit seinen Dienern. Und es ist so wichtig, dass du rausfindest, das ist mein Platz. Und wir haben auch rausgefunden, das ist unser Weg, das ist unser Platz, das ist unsere Aufgabe. Und diese Arbeit tun wir. Gott kümmert sich um die Deinen. Und es geht nicht, dass wir uns selbst verwirklichen oder profilieren. Da könnte ich schon was anders machen, um mich selber zu profilieren. Aber Gott will zu seinem Ziel mit uns kommen, mit mir, mit dir, mit jedem Einzelnen. Gott kümmert sich also um uns und manchmal erlaubt er Dinge, dass in unserem Leben passieren, wofür wir in unserem Kopf gar keine Vorstellung haben. Seine Gedanken sind nicht meine Gedanken, sagt er, oder meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Jetzt so mein Text, was unser Hochzeitstext, wo in Zeiten der Not sehen, in Krisenzeiten, in Zeiten des Mangels, in Zeiten, wo nichts läuft und wo Spannungen sind und so weiter, die sagen trotzdem weiter. Und wir lassen uns von Gott nicht, vom Teufel nicht unterkriegen. Und wir haben 2001, wir haben auch da große Schwierigkeiten gehabt. Wir haben Billy Smith, Heilungsgottesdienste, wir beten für Kranke, Kranke werden gesund und meine eigene Frau muss operiert werden am Gehirn. Und wir wissen manchmal nicht und wir fragen uns, mein Gott, warum, weshalb und wieso muss das alles passieren, das alles dann so massiv auf einmal. Und wir haben gesagt, wir lassen uns vom Teufel nicht unterkriegen. Wir machen Heilungsgottesdienste weiter, obwohl meine eigene Frau im Krankenhaus liegt. Wir haben das nicht verstanden, wir verstehen vielleicht bis heute nicht, aber vielleicht haben wir doch eine plausible Antwort. Meine Frau hat für Glow eine Konferenz in Washington gehabt und es wäre genau diese Zeit gewesen, wo diese Anschläge 11. September war und sie wäre in der Zeit in Washington, in New York gewesen und natürlich zu einem Pflichtbesuch in New York gehört, dass man auf diesen Türmen ist. Und sie hat doch extra geträumt und die Operation war im Mai und sie sah, wie dieser Ground Zero aussah. Sie konnte aufmalen oder hat aufgemalt auch. Wir haben das also aufgehoben, dieses Bild also aufgemalt. Also das war im Mai, diese Operation, aber September, dieser 9. September, das war ja ein paar Monate später. Weißt du, Gott hat uns vielleicht bewahrt vor was Schlimmerem und manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht, was seine Wege sind. Denn Gott sagt, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott führt uns mysteriös, aber er kümmert sich um unsere Kinder oder um uns als seine Kinder. Und er denkt an uns und er bewahrt uns vor Schlimmerem. Das ist schon schlimm, eine Gehirnoperation ist was Schlimmes. Ich habe meine Frau gar nicht mehr erkannt. Und meine Frau hat mich nicht mehr erkannt und so weiter. Aber wir wussten, Gott ist treu. Wir wussten, Gott bringt uns durch. Und wir haben dann unser Schicksal selbst in die Hand genommen und nicht nur in den Händen der Ärzte gelegt. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, ich wollte eigentlich nach Vladivostok fahren, von Moskau nach Vladivostok. Aber diese Reise habe ich storniert. Und dann habe ich gesagt, wir fahren zum Nordkap. Und dann muss, auf eigene Verantwortung wurde sie dann aus dem Krankenhaus entlassen. Und wir sind nach der Operation zum Nordkap gefahren. Und die Ärzte haben ihre Augen kontrolliert zu dem Augenblick. Und als sie dann zurückkam, 10% Verbesserung. Und wir haben eines gelernt, unser Schicksal in Gottes Hand zwar zu legen, aber auch in eigene Hände zu nehmen und nicht alles irgendwie den Experten in Weiß oder in Grün oder in Blau zu überlassen. Okay? Das ist also, was wir gelernt haben, in Zeiten der Not, des Widerstandes, des Leides, des Druckes, der Spannungen, des Zerbruchs sehen, weitermachen, glauben, es wird besser werden, es wird anders werden. Gott sorgt für die Resultate. Wenn wir unser Teil getan haben, sorgt Gott für unsere Resultate. Der Glaube zum Beispiel, und das ist Glaube für mich, der Glaube sieht nichts, kennt nichts, weiß nichts, versteht nichts, begreift nichts, fasst nichts, hat keine Ahnung von nichts, keine Idee, aber der Glaube vertraut Gott, mit meinem Gott. Der Glaube rechnet mit Gott. Glaube rechnet mit Gott, rechnet mit dem Sieg. Nicht du löst die Probleme, sondern Gott löst die Probleme. Das haben wir gelernt in unserem Leben. Ich löse die Probleme nicht, gar keins. Ich habe gar kein Interesse, Probleme zu lösen. Ich löse grundsätzlich gar keine Probleme, wenn du ganz ehrlich bist. Weißt du, was ich mache? Ich löse mich von den Problemen. Ich löse mich von den Sorgen. Ich löse mich von der Krankheit. Ich löse mich von den negativen Dingen. Ich löse keine Probleme. Das ist Gottes Sache, Probleme zu lösen. Ich löse mich. Und weißt du, wie ich das löse? Ich habe eine Sache entdeckt. Ich erzähle den Problemen, wie groß mein Gott ist. Das ist der Trick, den ich anwende. Also ich bin schon trickreich, wenn es geht um den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und ich sage, Probleme, hört mal, ich habe einen mächtigen Gott, seines Gold und Silber. Halleluja. Oh, und er lenkt Menschen, Herzen wie Wasserbächen. Er hat gar keine Ahnung, Probleme. Weißt du, Gott kann aus Steinen Kinder erwecken. Gott kann Wunder tun. Und wenn da eine Tür zugeht, geht die andere auf und wir kriegen manchmal vielleicht 5 Türen, die auf sind. Und jetzt habe ich nicht die Wahl. Welche Tür nehme ich heute? Das Evangelium zeigt uns, wie Gott die Probleme löst und wie er wunderbar gelöst hat. Lass Jesus ran. Deine Probleme werden von Gott auf seine Art gelöst. Er trägt dich auf die Schulter. Weißt du, du wirst durchgetragen. Das ist das Schöne dabei. Auf Gottes Arm liegen. Gott kümmert sich um seine Gemeinde, er leitet alles in seiner Gemeinde. Das ist seine Gemeinde, ist nicht meine Gemeinde. Diese Gemeinde ist nicht meine Gemeinde. Ich bin nur der Pastor hier, predige. Und irgendwann bin ich auch im Himmel beim Herrn Jesus. Und dann predigen andere weiter. Mache ich mir dann nichts vor. Über mein Leben steht der Herr, der Allmächtige. Und ich habe ein Programm in meinem Leben. Ich sage nur ein paar Sachen, die mich beschäftigen und bewegen und ich an diesem Hochzeitstag sagen will und sagen möchte. Ich habe ein Programm in meinem Leben und das ist ganz einfach. Tue, was Jesus tat. Sage, was Jesus sagt. Sage, was Jesus sagen würde. Und ich versuche da nicht rumzuschmeicheln, ich sage es den Leuten, was Jesus sagen würde. So ganz konkret. Und ich versuche, so zu dienen, wie Jesus diente. Und der Herr Jesus war nicht ein Schmeichler und Schmierer und Schleimer. Der hat immer die Wahrheit gesagt. Und das, was die Leute frei macht, ist die Wahrheit. Wenn wir die Konflikte lösen, unsere Konflikte, und sagen, Herr, ich löse mich, ich gebe sie dir ab, dann löst Gott dann auf seine Art und Weise, nimmt uns auf seine Schulter und trägt uns durch. Er kümmert sich um seine Leute, dient seine Leute, ermutigt seine Leute. Wir möchten einfach die Segensspuren gehen. Da, wo er durchgegangen ist, dort möchten wir auch durchgehen. Und das tun, was er tat, auch tun. Wir möchten einfach ihn vorausgehen lassen. Also ich weiß nicht, was mich in meinem Leben, wenn der Pastor, der mich getraut hat und der Pastor, der mich getauft hat, die haben sich nichts gedacht wahrscheinlich. Der Pastor, der mich getauft hat, hat mir so einen komischen Bibelvers da geschrieben. Zuerst habe ich mich geärgert. Heute glaube ich, was schon überholt ist. Und da heißt es im Psalm 119, wie wird ein Jüngling, bin ich jetzt mittlerweile schon 60. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, so er hält sich an Gottes Wort. Das hat er mir damals gesagt, weil ich da einer der Jüngsten war, die getauft worden sind. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, so er sich hält an Wort Gottes. Aber hier habe ich etwas gelernt. Ich muss nur auf die Spur Gottes sein. Nur in den Fußstapfen des Herrn gehen. Und solange ich in seine Fußstapfen gehe, kann ich keine Fehler machen. Solange ich achte, dass da, hier ist Gott durchgegangen. Und ich möchte dir Mut machen, Bruder und Schwester, achte darauf, wo ist Gott in deinem Leben durchgegangen. Und bleibe kontinuierlich auf der Spur in den Fußstapfen des Herrn, ständig dich an Gott orientieren, wo ist er durchgegangen. Was läuft? Und weißt du, wie ich das mache? Ich mache das ganz einfach. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Diagramm erstellt hast. Diagramm, da geht eine so Linie und dann so Linie und dann kannst du genau beobachten, wie entwickelt sich das weiter. Und jetzt vergiss den Faden und jetzt kannst du sehen, genauso wird es weitergehen, wie es bisher in diesem Diagramm weitergegangen ist. Es geht nicht nur auf und ab, aber es geht aufwärts. Mit uns als Kinder Gottes geht es aufwärts. Es fängt irgendwo ganz tief unten und ich kann manchmal vergessen, also so ging es bis jetzt, der dich heute so reich gesegnet wird, auch morgen mit dir gehen. Gibt ein Lied, ein christliches Lied. Also Gott hat mich bis jetzt geführt, bis hierher geführt. Er wird also jetzt genau auf der gleichen Linie, im gleichen Strich, genauso weiterführen. Denn das ist ein Plan. Und wir gehen nicht abwärts, sondern wir gehen aufwärts als Kinder Gottes. Wir schauen nicht rückwärts, wir schauen vorwärts. Und es wird schon irgendwie gehen. Gott kümmert sich um uns und deshalb wir achten auf seine Fußspuren und es ist mir ein Anliegen, immer ein Anliegen, Herr, ich möchte deine Fußstapfen sehen. Wie wird ein Jüngling seinen Weg gehen? Junger Mann, aber auch ein alter Knacker. Wie wird er den Weg erfolgreich vollenden, wenn er sich hält an Gottes Wort? Gott macht uns vor und ich muss Gott nacharbeiten, nachmachen. Er geht voran und ich muss nur nachlaufen. Und wir machen seit 20 Jahren hier in Berlin Gottes Nacharbeit. Ich muss noch etwas rausholen. Wir sind 40 Jahre oder 39 Jahre verheiratet und ich diene Gott schon 40 Jahre. Und unsere Aussendungspredigt, meine Frau und meine Aussendungspredigt nach unserem Studium, der Pastor, der da gepredigt hat, hat wieder so etwas Blödes gepredigt. Weißt du, uns sind so komplizierte Texte im Stammbuch geschrieben worden. Weißt du, worüber er gepredigt hat? Von der Ruth. Die Ruth ging auf das Feld von Boas und hat Ehren gesammelt. Und weißt du, da eine Ehre, da eine Ehre, da eine Ehre, da eine Ehre. Ehren, die die Schnitter liegen gelassen haben. Und am Abend hat sie so ein Äfter, das ist ein Maß, ein Gefäß, das wäre so viel wie hier, vielleicht nicht einmal so viel, aber am Abend hatte sie ein Äfter voll gehabt. Sie hat nur gesammelt, was andere liegen gelassen haben. Und das ist unser Auftrag. Was die Schnitter, was die Etablierten oder die Gescheiten und die Klugen und die Weisen liegen gelassen haben. Und wir haben, Gott möge mir verzeihen, wenn ich so denke und sage, aber wir haben Leute gekriegt, Die waren kaputt, mental, gesundheitlich, geistig, finanziell. Und wir haben immer, die niemand mehr haben wollte, hat Gott zu uns geführt und wir durften denen dienen und wir durften die ins Reich Gottes führen, durften ihnen helfen. Und meine Arbeit in Stuttgart fing mit Rauschgiftsüchtigen an. Ganz besonders mit Rauschgiftsüchtigen und so weiter. Die niemand mehr haben wollte und mit denen niemand mehr fertig geworden bin. Und am Schluss, daher durfte ich sogar Seminare halten in Krankenhäusern und bei den Behörden über Rauschgift. Die hatten selbst gar keine Ahnung, dass es in Stuttgart eine Drogenszene gibt. Die hatten keine Ahnung. Der Staat war so blöd. 10 Jahre waren manche schon in der Drogenszene und die hatten gar nicht gemerkt, dass sowas gibt, bis Pastor Matudis kommt und dann Jesus People Arbeit macht und dann die Drogen eingesammelt hat. Du musst vorstellen, ich sammle mit einem Karton Drogen ein, kommt Polizei, will mich verhaften. Zuerst einmal haben gesagt, Leute, und die haben mich gekannt, weil wir regelmäßig in der Drogenszene waren und dort gepredigt haben und Zeugnis gegeben haben, mit Leuten diskutiert haben. Die waren in Afghanistan und überall diese ganzen Drogenstrich und Drogenlinie, wo sie gezogen sind und so weiter. Kommt die Polizei und sagt, Leute, glaubt ihr, dass wir will mich verhaften und sagt, hier stören sie die alles und bringen alles durcheinander mit ihrem Jesus. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal. Und dann den Leuten was gesagt und die Leute, diese Drogensüchtigen, haben mir die Drogen abgegeben. Und dann habe ich gesagt, hier sehen Sie Polizei und jetzt nehmen Sie die Drogen. Sie haben niemand erwischt, ich habe so viele erwischt. Und die geben die Drogen und die ganzen Utensilien und die haben der Polizei abgegeben. Bei mir haben sich Terroristen bekehrt. Du wirst ja gar nicht glauben, welche Leute sich bei mir bekehrt haben. Terroristen. Da kommt doch jemand und sagt, ich möchte mein Leben mit Gott in Ordnung machen. Und zwar, die den Anschlag da in Wien auch gemacht haben, bei der OPEC. glaube ich, OPEC war es, Wien, also ein OPEC-Anschlag, also ein Terrorist. Und er war bei mir in der Teestube und so weiter. Und die Verwandte, die er da besuchen und Geld haben wollte und erpresst hat und so weiter. Und aus der Terroristenszene. Und er sagt, ich will jetzt Christ werden, ich will eine ernste Sache mit Gott machen. Und ich sage, gut, alles, was in der Tasche ist, raus. Also, ich war ein anderer Prediger damals. Also, alles, also die ganzen Utensilien, alles sofort raus. Und weißt du, was er rauspackt? Granaten. Und zwar solche Köpfe. Und sagte, ich möchte eine ganz klare Sache machen und ich wusste gar nicht, was das ist. Ich bin ja Pazifist, habe ja nie was mit dem Krieg zu tun. Und Waffen. Und der bekehrt sich und dann komme ich, muss ich, und was mache ich mit diesen Waffen? Ich muss zur Polizei. Ich gehe zur Polizei, ich bin Pastor und da hat sich bei mir jemand bekehrt, der hat diese Waffen gehabt. Und stelle auf den Tisch und das, bei der Polizei, was sollen wir damit machen? Ich sage, stecken Sie in den Ofen. Und ich habe dann unterschrieben, dass ich die Sachen abgegeben habe, den guten Leutchen. Die sind selber hilflos. Weißt du, die Mächtigen, die sich so groß angeben und so weiter, die sind machtlos. Wenn du in der Autorität Gottes dienst, dann stehst du ganz woanders. So, wir dienen Gott und nicht irgendwie den Menschen. Und wir mussten also das, was nichts ist, sammeln. Und wir haben überall Leute gehabt, in Heilbronn und auch hier in Berlin. Gott hat Menschen geführt, die krank waren, die kaputt waren, die Ärzte aufgegeben haben. Ich werde nie vergessen, als Billy Smith da war und wir Kranke gebetet waren, da war ein Arzt, der wollte uns prüfen, ob die Heilungen echt sind. Und neben ihm stand jemand mit einem Klumpfuß. Und er wurde während des Gebets, oder während Billy betet und sagt, jetzt ist gar nicht nach vorne geholt, sondern die sollen beten und er soll seinen Fuß rausstrecken und er sieht das an dem Fuß, was passiert ist. Der hat laufend Kranke gebracht. Also ich weiß nur, in einem einzigen Gottesdienst hat er mal 8 Leute gebracht. Sagt, ich werde bald arbeitslos, wenn es noch weitergeht. Meine ganzen Patienten, unheilbare Patienten hat der gute Mann hier in den Gottesdienst gebracht und manche sitzen unter uns. So, die bei diesem Doktor waren. Das ist also so wie Gott, also wo die anderen aufgegeben haben, Gott hat es uns zugefügt. Und Gott kümmert sich um seine Leute. Das ist also die große Wahrheit, die ich verkündige hier heute und möchte dir Mut machen. Gott kümmert sich um dich genauso. Gott hat mit deinem Leben genauso Plan. Finde deinen roten Faden in deinem Leben. Gott sorgt für uns täglich. Und das ist das Normale, dass Gott täglich, er sorgt nicht im Voraus. Also ich hätte gerne, lieber Gott, ich möchte für die nächsten 10 Jahre eine wunderbare Zeit haben. Kriege ich nicht. Ich kriege gerade für heute Abend noch was. Das ist alles. Morgen, seine Güte ist alle Morgen neu. Also jetzt und morgen ist wieder ein anderer Tag. Seine Güte ist alle Morgen neu. Und du darfst mit der Güte Gottes morgen wieder frisch rechnen. Neue Auflage, Fortsetzung, Weiterführung von dem. Gott gibt uns immer das, was wir gerade im Augenblick brauchen. Was wir gerade verdauen können, was wir gerade schlucken können. Er legt uns eine Last auf und er hilft uns auch dabei, das Tragen. Und Gott weiß, wie viel du verkraften kannst. Also das ist, was ich in meinem Leben erlebt habe. Ich habe nur so viel bekommen, was ich vertragen kann. Ich kann schon einiges vertragen, deshalb gibt er auch mir manchmal ein bisschen mehr. Das kann ich meiner Frau gar nicht erzählen, was ich so auf dem Puckel manchmal bekomme. Aber mit Gottes Hilfe, ich habe gelernt, lässig zu leben. Einfach Gott, du machst es. Gott stillt unseren täglichen Hunger, unseren täglichen Bedarf, unsere täglichen Bedürfnisse. Und Gott lässt uns nicht unversorgt, auch als Familie. Ich will euch eine kleine Geschichte erzählen von Jack Cho. Jack Cho, also sein Vater, der war ja bei uns ein oder zweimal schon hier in unserer Gemeinde. Und es ist interessant, wie Gott führt. Viele Leute haben erzählt, Jack Cho, der hat Geld unterschlagen, der hat die Missionskasse kassiert, also er war großer Heilungsevangelist in den USA, wahrscheinlich einer der größten. Also der Vater schob ein riesiges Zelt mit 10.000 Sitzplätzen, ist er durch die Lande gezogen. Gott hat ihn immer recht geführt und er hat in einer Stadt aufgestellt das Zelt und plötzlich sagt der Herr zu ihm, bau das Zelt ab und zieh weiter. Und sagt dem Bürgermeister, er soll die Stadt evakuieren. Und jetzt kamen die ganzen Leute und haben gespottet, guck mal, das sind doch die Christen, die stellen Zelt ab, machen noch keinen einzigen Gottesdienst und bauen gleich sofort auf der Stelle das Zelt wieder ab, weil Gott es ihnen gesagt hat, das Zelt abzubauen. Und ich habe die Filme noch von Jack Cole, also natürlich in Englisch. Jack Cole ist so ein ganz massiver Prediger. Da kommen Leute, da ist Billy, ein Engel. Da ist der Billy wirklich ein Engel. Da kommen Leute nach vorne und sagen, glaubst du, willst du geheilt werden? Und dann kommen Leute mit Krücke und sagen, willst du wirklich geheilt werden? Zerbricht die Krücken und sagt, so, dann jetzt bist du geheilt. Und die Leute sind geheilt. Im Film sehe ich, wie die Leute dann ohne Krücken nach Hause springen, nach Hause laufen. Ich habe diese Filme da in Englisch. Aber das Radikale ist, er ist so radikal gewesen. Aber wie gesagt, auch radikal mit sich selber. Und Gott hat ihm gesagt, verlass die Stadt. Und die Leute stehen und sagen, ach die Christen, die Dummköpfe und so weiter. Christen sind nicht Dummköpfe, weißt du. Und dann die Christen wären hinter Mond, weißt du, die Russen, die sind hinter Mond gefahren und waren als erstes hinter Mond. Und da wo die Christen schon lange sind, hinter Mond. So, die Christen sind hinter Mond und was weiß ich alles, was sie dort erzählt haben. Und dann zieht er, und was passiert, da kommen diese Sturmflut, so ein Hurrikan und das... Der Bürgermeister, sein Haus ist aus und er konnte gerade noch seinen letzten Truck, also ein Zelt mit 10.000 Mann, da ist sehr viel wie ein Zirkus, halber Zirkus. Da muss er Stühle und alles transportieren. Der letzte Wagen fährt aus der Stadt raus und da kommt die Flut und die Sturmflut und er ist so froh, dass er das nicht aufgestellt hat und dass er auf den Heiligen Geist gehört hat. Aber, weißt du, so ist Gottes Führung und du musst dich manchmal sogar blamieren, sogar aufgebaut und gleich am nächsten Tag wieder abbauen. Das ist Führung Gottes. Bist du dazu bereit? Stell dir mal vor, was da passiert wäre, wenn er einen Gottesdienst gehabt hätte oder das Zelt aufgebaut hätte, wäre alles kaputt geworden, gegangen. Und dann wäre man mit Schimpf und Schande geendet. Aber so ist man ausgezogen ohne Verluste. Ohne Verluste. Aber das, was ich sagen wollte, er war ja Prediger, zu viel gearbeitet natürlich, bis 5 Uhr morgens hat mir der Sohn erzählt, als er da war, also immer mit Leuten gebetet, dann noch Radiosendungen gemacht und natürlich auch nicht gesund gelebt, sehr stark, also schnell Fast Food und zwischen Tür und Angel, einfach so Gott gedient. Und plötzlich sagt der Herr, man hat ihm unterstellt, er hätte Geld unterschlagen, sehr viel Geld sogar, die ganze Missionskasse geraubt. Und so haben manche Prediger geschrieben über ihn und so negative Sachen verbreitet. Aber die Tatsache war, 2-3 Jahre bevor er starb, Gott hat gesagt, du wirst dann und dann sterben. Schließ eine der höchsten Lebensversicherungen, was es gibt, ab. Und er hat die höchste Lebensversicherung, die es überhaupt in Amerika gab, abgeschlossen für seine Familie. Und er starb ganz plötzlich und seine Familie war ausgesorgt. Als Prediger hatte er ja nichts eingezahlt, keine Krankenversicherung, alles nichts gehabt und so weiter. Aber er hat auf Gott gehört. Und 1 oder 2 Jahre, also gar nicht lang, also praktisch bis die Pflicht der Einzahlung bei der Versicherung dran ist, also, dass du das kriegst. Und das gemacht und abgeschlossen aus der Zeit. Und dann starb er. Und seine Familie war ausgesorgt. Weißt du, wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht. Aber wir sollten hören, was der Geist sagt. Die Bibel sagt, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer Ohren zu hören hat, der sollte das darauf hinhören. Und der Jaco hat mir erzählt, und die Leute, die schreiben, und die haben gedacht, er hat die Kasse unterschlagen. Nein, der hat schon die Kasse unterschlagen, aber bloß von der Versicherung. Weil er rechtzeitig gehandelt hat. Weil er im richtigen Augenblick das Richtige tat. Der mit Gott lebt, lebt just in time, tut immer das Richtige. Immer in dem richtigen Moment eine Versicherung abzuschließen, Bausparvertrag abzuschließen oder was sonst auch etwas abzuschließen. Er achtet auf das Wort Gottes oder was der Herr sagt. In Philipper Kapitel 4, Vers 19, da heißt Paulus, Gott wird meinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Gott will deinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Wenn er das Kommando über dein Leben hat, hat er das letzte Wort. Und gut, wenn du das hörst und darauf achtest, und du wirst keinen Mangel haben. Philipper 4, Vers 19. Und Gott weiß, was dir fehlt. Er gleicht die Defizite aus. Wir stehen unter seiner Herrschaft, seiner Kontrolle. Und er weiß, was du brauchst jetzt und was du vielleicht in 10 Jahren brauchst. Aber er leitet schon alles ein. Gott arbeitet langatmig. Gott arbeitet langatmig. Bevor die Hungersnot in Ägypten kam, hat er den Josef schon 40 Jahre vorher verkauft oder verkaufen lassen und nach Ägypten gebracht. Er sollte wegbereitet sein, damit die Familie versorgt wird. Bist fast ahnungslos, verstehst du? Vor 14 Jahren. Und dann erst hat der Pharao einen Traum, jetzt werden 7 fette und 7 magere Jahre kommen. Also du siehst, wie Gott vorarbeitet. Gott kümmert sich um seine Kinder, auch wenn die manchmal nicht ganz so lieb und nicht so nett sind. Er kümmert sich um seine Kinder und er will, dass die Familie Jakobs durchkommt und überlebt und nicht verhungert. Es war eine Weltkrise. Und die Bibel sagt auch hier für uns in der Endzeit, weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren vor der Stunde, die den ganzen Erdkreis erfassen wird. Und es wird die ganze Erde. Alles, was heute passiert, ist alles weltweit. Arbeitslosigkeit weltweit. Inflation weltweit. Katastrophen weltweit. Klima weltweit. Alles weltweit. Und weil du dich an Gott hältst, wirst du durchgebracht. Wer unter dem Schirm des Höchsten ist, Psalm 91, wer unter Gott steht, der wird immer positiv, der wird immer zuversichtlich sein, der wird immer guter Hoffnung sein, immer in Erwartung, das Beste kommt für uns. Und wir sind für das Leben danach, nach der Hungersnot. Gottes Pläne sind immer größer als unsere und Gott kümmert sich ganz persönlich um seine Leute und er behandelt dich und mich individuell. Mein Gott wird es tun, heißt es hier. Mein Gott wird euren Mangel ausfüllen. Das hat er beim Paulus getan. Das tut er überall, wenn wir ehrlich sind zu Gott. Und ich denke, das ist wichtig, dass du ehrlich bist. Noch zwei Bibelstellen. Offenbarung Kapitel 2, Vers 2. Ich kenne euer Tun, heißt es hier. Ich weiß, wie viel Mühe ihr euch gebt. Natürlich für mich Schmalz und Öl und Balsam. Gott weiß, was ich tue und was ich nicht tue. Gott weiß es. Muss niemand Rechenschaft ablegen. Ich weiß, dass ihr keine schlechten Menschen duldet. Ihr prüft die Leute, ihr habt Ausdauer, ihr leidet für mich. Ihr habt den Mut nicht verloren. Das haben wir in den letzten 20 Jahren immer wieder neu uns aufgerafft. Immer wieder neu angefangen. Immer wieder neu gewagt. Immer wieder den nächsten Schritt gewagt. Und jedes Mal, wenn wir einen Schritt gewagt haben, war Gott mit uns. Wenn wir nichts tun, ist Gott nicht mit uns. Wir müssen also etwas tun und etwas bewegen. Und dann Offenbarung Kapitel 21, Vers 3, das ist wegen meinem komischen Trautext, oder den komischen Trautext, den wir bekommen haben. Offenbarung 21, Vers 3, Gott wird bei den Menschen wohnen. Und er wird bei ihnen bleiben. Und sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen bleiben und er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage, keine Quälerei. Und was einmal war, ist für immer vorbei. Und das ist, mit diesem Wort möchte ich zum Schluss kommen. Und zwar, Gott geht mit uns. Und Gott wird alle unsere Tränen, all unser Leid, all unsere Kämpfe, egal was für Opfer wir gebracht haben, Gott weiß alles und Gott führt über alles Buch. Und es ist nicht umsonst und nicht vergeblich, das, was wir für den Herrn getan haben. Und sogar ein Becher kalten Wassers wird nicht unbelohnt bleiben. Und überleg einmal, wenn wir daran denken, wie viel Gutes hast du getan und wie viel Gutes haben wir von euch erlebt und wie viel Gutes haben wir von euch bekommen. Und ich möchte auch hier an dieser Stelle auch der Gemeinde einfach danken. Wir haben so viel Gutes von unseren Geschwistern bekommen. Wenn ich daran denke, durchgetragen, begleitet und Neuanfang, immer wieder mitgegangen, mitgehangen, mitgefangen, alles mitgemacht und so weiter. Das war der Herr. Und ich sage euch eines, kein Becher kalten Wassers wird unbelohnt bleiben. Du darfst das ganz sicher nehmen, auch wenn du ganz zittrig nach vorne bringst. So, aber Gott weiß es. Nein, sie tut es trotzdem, weil sie denkt, das ist ihre Aufgabe. Und es ist auch vielleicht ihre Aufgabe. Und so weiter. Und jeder hat so seine Aufgabe und jeder dient irgendwie. Und Gott weiß, wir dienen. Und so, und das ist praktisch, wir ergänzen uns gegenseitig. Der eine dient dem anderen. Und Gott wird abwischen alle Tränen, allen Schweiß, alle Mühe, alle Plage und so weiter. Und der Tag wird kommen, wo wir dann so ein großes Fest im Himmel miteinander feiern werden. Und es wird Herrlichkeit sein. Und ich glaube an die Herrlichkeit Gottes. Ich habe euch gesagt, Gott geht mit uns. Und Gott kümmert sich um seine Kinder höchstpersönlich. 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 Du kannst nicht glauben, aber ist okay. Du kannst es glauben oder nicht glauben, ist mir auch einerlei. Ich weiß, was er für mich tut. Und ich weiß, was er an mir getan hat. Und er weiß, wie er mich geleitet hat. Und er weiß, was er mit mir alles schon angestellt hat. Und ich möchte so eine Schachfigur Gottes sein, so auf seinem Schachbrett. Weißt du, er ist der Spieler, dieser große Spieler, er ist der Weltmeister, der Champion. Und beim Schachspielen ist es auch so, du kannst mit einem einzigen Schlag alles schlagen. Zuerst mal beim richtigen Schachspiel, also mein Schwiegervater, ich habe mit ihm nicht gespielt, weil er Europameister im Schach war, also das war zu gefährlich. Der hat den Computer sogar geschlagen, also was will ich dann als armer, elender Mensch. So, ich hab die Finger weggelassen, aber ich habe oft zugeguckt, wie er dann meinen Kindern versucht hat, Schachspielen beizubringen. Und mit einem Zug, zuerst wird alles geopfert, alles weg von vom Schachbrett, alles weg. Und genau das ist, was Gott macht. Zuerst mal die Einsame. Zuerst mal, da denke ich, von mir bleibt nichts mehr übrig. Also das soll ich noch gewinnen. Und das ist, wie Gott mit dir arbeitet. Alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. Raus, das muss raus und das muss raus und das muss weg. Und dann mit einem Schlag ist das ganze Schachbrett deins oder seins, des Herrn. Gott ist der große Schachspieler deines Lebens. Er kümmert sich um dich und mich. Kannst du Amen sagen? Amen.